Ja, lieber Herr, ziehe du jetzt auch unsere Gedanken in die Stille ein. Lass alles in uns zum Schweigen kommen, auch die Sorgen, die wir mitgebracht haben, die uns auch hier nicht loslassen wollen. Wir beten, befreie du uns doch durch den Glauben an dich, den Allmächtigen, auch an deine Führung, Herr, wollst du uns immer wieder erinnern, dass unser Leben in deiner Hand liegt und alle Geschehnisse von dir gelenkt werden. Wir danken dir jetzt gemeinsam, dass wir so zusammen sein können, in der Stille herausgenommen aus dem Alltag. Du möchtest unser Glaubensleben vertiefen und bereichern. Amen. Wir wollen ja in diesem Bibelkurs auf der Freizeit den ersten Johannesbrief miteinander durchnehmen. Die Briefe des Johannes sind wegen des Lichts, das sie auf die neutestamentliche Gemeinde werfen, besonders bedeutsam. Immer wieder geht es mir auf, dass der erste Johannesbrief für solche Leute sind, die im Glauben stehen und deren Glaubensleben bereichert und vertieft und ausgerichtet werden soll. Gegen Ende des ersten Jahrhunderts, aus dem der Brief stammt, da war bereits schon die zweite und dritte Generation in den Christengemeinden da. Die Jahre der ersten Begeisterung waren vorüber. Die strahlenden Flammen des Glaubens waren zum Teil schon ins Flackern gekommen. Darum spüren wir beim Lesen dieses Schreibens ganz besonders wertvoll, wie die spätere Gemeindearbeit gesegnet werden kann, dass uns das der Johannes ans Herz legt. Der Brief des Johannes ist ein ganz persönlicher, aus liebendem, besorgten Herzen geschrieben, obwohl in diesem Brief Anrede und Schlussgrüße fehlen. Das vermissen wir gegenüber den Briefen des Paulus. Er fängt gleich an, ich schreibe euch. Und da kennen wir gleich einige Verse, wenn wir es aufgeschlagen haben, nachlesen. 1. Johannes 1, Vers 4. Ich schreibe euch solches. Dann 1. Johannes 2, Vers 7. Brüder, ich schreibe euch. Vers 8. Wiederum ein neues Gebot schreibe ich. Oder Vers 12, liebe Kindlein, ich schreibe euch, denn die Sünden sind euch vergeben durch seinen Namen und anderes. So geht es also durch den ersten Johannesbrief hindurch. Der Anlass, in den christlichen Gemeinden, ganz besonders in Ephesus, machten sich Strömungen von Irrlehren, von fürchterlichen Irrlehren breit. Darum die grundsätzlichen Themen. Ich lese nachher dann den Vers, so viel zur Einleitung einmal zum ersten Johannesbrief überhaupt. Themen, die er anspricht. Wir brauchen Wiedergeburt. 1. Johannes 3, Vers 9. Wir brauchen den ernsten Willen, nicht zu sündigen. 1. Johannes 3, Vers 3 bis 10. Wir brauchen Wandel im Licht. 1. Johannes 1, Vers 7. Wir brauchen Lösung von der Weltliebe. 1. Johannes 2, 15. Wir brauchen Warnung vor Irrlehrern. Das sind so die Themen, die der Johannes anspricht. Und so geht dieses Schreiben an die Gemeinden in Kleinasien, wie etwa die Offenbarung auch, Offenbarung 2, an die Gemeinden in Kleinasien. Da werden sie aufgezählt, Offenbarung 2 und Kapitel 3. Und nun zu dem Verfasser, Johannes, Sohn des Zebedäus und der Salome. Ursprünglich einer der Donnerssöhne. Wir wollen einmal aufschlagen, Markus 3, Vers 17. Markus 3, Vers 17. Wir wollen uns Zeit nehmen zum Aufschlagen. Wir haben viel mehr davon, wenn wir es nachlesen können. Markus 3, Vers 17. Wer möchte es lesen?
Und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und gab ihnen den Namen Boanerges, das ist Donnerskinder.
Donnerskinder. Also, dieser Johannes war einer von diesen Donnerssöhnen. Zuletzt wurde Johannes der Apostel der Liebe, wie wir dann im 1. Johannesbrief es lesen. Wie bei keinem anderen sehen wir bei Johannes, wie der Umgang mit Jesus Christus sein Leben umgestaltet. Aus einem Mann, der Feuer vom Himmel fallen lassen wollte. Lukas 9, Vers 54. Herr, willst du, so wollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen. Da wird ein Mann voll Liebe. Liebe Freunde, der Herr Jesus kann auch das Temperament ändern. Das müssen wir festhalten. Der Herr will unser Temperament ändern. Er sagt, wisset ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid. Ich denke an Wilhelm Busch. Der erzählt einmal aus der Hitlerzeit, wie da eine Pfarrerszusammenkunft war, eine Pfarrersfamilie war da zusammen. Viele Pfarrer. Und unter diesen Pfarrern, da hatte es auch Pfarrer, die ganz vom Hitlergeist angehaucht waren und mit Hitler gegangen sind, also auch unter den Pfarrern. Und da hat einer referiert am Vormittag, den ganzen Vormittag, diese irrsinnigen Ansichten des Hitler-Regimes gelobt, gepriesen, der Hitlergeist von Rasse und von Volk und von Schöpfungsordnung Gottes und habe dann gerufen, verzichten wir doch auf das Judenbuch des Alten Testaments. Und am Nachmittag habe er, Wilhelm Busch, auch ein Referat halten müssen. Und da habe er aber gründlich abgerechnet. Er habe bezeugt, wie Jesus Christus, der auferstandene Erlöser ist, und wie es nicht geht ohne Altes Testament und. Nachher haben ihm einige dieser Pfarrbrüder die Hand geschüttelt und sich bedankt. Und dann sei Pfarrer Christlieb, auf ihn zugekommen. Ein lieber, gläubiger Mann. Und er habe gesagt, du hast mir aus dem Herzen gesprochen. Aber, Pause, aber während du sprachst, hattest du einen Zug um deinen Mund, der verriet den Zorn, den du gehabt hast. Du hast aus einem bösen Geist gesprochen. Trotzdem alles recht war, was du gesagt hast. Aber wie du es gesagt hast. Hochmut. Bruder, du musst diese tun. Sagt Pfarrer Christi dem Wilhelm Busch. Und da sagt Busch, das hat mich getroffen. Ich war dem Pfarrer Christlieb zunächst gram. Ich war ihm böse. Und dann sagte mir, der Herr Christlieb hat recht gehabt. Du hast aus einem bösen Geist geredet. Alles war recht, was du gesagt hast. Aber wes Geistes Kinder seid ihr? Ja, unser Temperament. Wenn unser Temperament mit uns durchgeht, weil es nicht geheiligt ist, der Herr kann aus einem Donnerskind einen Menschen der Liebe machen. Das war Johannes. Das Schreiben dieses geheiligten Johannes dürfen wir jetzt betrachten. Wir lesen 1. Johannes 1, Vers 1 bis 4. Das da von Anfang war, das wir gehört haben, das wir gesehen haben mit unseren Augen, das wir beschaut haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches war bei dem Vater und ist uns erschienen. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und solches schreiben wir euch, auf dass eure Freude völlig sei. Soweit für die heutige Bibelstunde. Ich möchte Sie überschreiben, woher hat Johannes seine Botschaft? Das Thema für heute. Woher hat Johannes seine Botschaft? Kein neutestamentlicher Schreiber stellt Jesus Christus mit solcher Liebe, mit solcher Wucht und Entschlossenheit Jesus in den Vordergrund wie Johannes. Sein Wort, seine Worte überstürzen sich. So voll hat Johannes das Herz von Jesus, von der Liebe zu Jesus, von seiner Kraft. Da war ein Judenchrist nach Kleinasien gekommen mit einer fürchterlichen Irrlehre. Der Judenchrist hieß Kerinth. Und der behauptete, dass Christus weder war Gott, noch war er Mensch war. Jesus sei natürlich geboren. Bei der Taufe habe sich der obere Christus auf ihn gesenkt. Und bei dem Tod Jesu Christi sei dieser obere Christi wieder von ihm gewichen. Also nichts von Auferstehung, nichts von Himmelfahrt, nichts von Pfingsten. War in dieser Irrlehre drin. Eine fürchterliche Irrlehre. Deshalb betont Johannes sofort und leidenschaftlich. Erstens, der sichere Grund. Das sind die Hauptgedanken, die wir jetzt betrachten wollen. Der sichere Grund. Zweitens, das sichtbar Erlebte. Das betont Johannes. Und drittens, die Kette der Gemeinschaft. Zuerst also der sichere Grund. Johannes beginnt, das da von Anfang war. Ähnlich wie das Johannesevangelium. Wollen wir es mal aufschlagen, wie das Johannesevangelium beginnt. Johannes, Kapitel 1. Wie beginnt das Johannesevangelium? So. Und so beginnt er auch seinen Brief. Auch vom Anfang, das da von Anfang war, das wir gehört haben. Anfang. Es geht ihm also hier um den ganzen Jesus. Armselig ist das Christusbild vieler Christen. Ihnen ist Jesus nur ein sozialer Mensch, der Gutes getan hat, der sich um die Kranken angenommen hat, sozial. Ein weiser Lehrer, sagen die anderen. Ein Freund der Kinder. Ein Helfer der Kranken, ein einzigartiges Vorbild, vielleicht noch ein Sündenvergeber. Und das alles ist viel zu wenig, wenn es ums ewige Leben geht. Was fängt der Mensch an mit einem sozialen Jesus, wenn es ums Ewige errettet werden geht? Merken wir, da ist es viel zu wenig. Wir dürfen also dem nicht zum Opfer fallen, auch in unserer heutigen Zeit. Darum macht man keine Erfahrung mit dem Glaubensleben. Darum kann man ihn nicht bezeugen. Der Johannes kann ihn bezeugen als der Lebendige. Darum auch nicht verkündigen. Wir erleben es, wie gewaltig beginnt da der Johannes. Ich habe das ganz intensiv bei meiner Vorbereitung erlebt. Mir ist es gewaltig über mich gekommen. Das da von Anfang war. merken wir das christliche Geplätscher so oben dahin, das gar keinen Grund hat. Das hilft uns nicht im tiefsten Grund. Wo am Anfang, fragen wir den Johannes, wo am Anfang? Kein Mensch, und wäre es der Beste, kann uns helfen. Gott selbst muss ein Mensch werden, um die Menschen der göttlichen Natur teilhaftig zu machen. Jesus war von Anfang. Wer Jesus begegnet der Ewigkeit. Da am Anfang, in der ewigen Herrlichkeit. Jesus ist nicht aus der Geschichte aufgetaucht, wie wir Menschen, wie andere Große und Gewaltigen. Er war. 1. Johannes 3, 1, Vers 30. Er war. Er war vor allem. Er war vor der Schöpfung. Er war vor allem, was jetzt besteht. Wenn wir das belegen wollen, dann Johannes 8. Das wollen wir aufschlagen. Johannes 8, Evangelium Johannes, Kapitel 8. Vers 58. Wer möchte es lesen?
Jesus fragte ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe den Abraham war, bin ich.
Ehe den Abraham war, bin ich. Also von Ewigkeit her. Es ist auch heute noch der Lebendige und wird noch regieren. Er ist der Erste und der Letzte und wird regieren. Wenn diese Schöpfung nicht mehr besteht, wird er regieren. Offenbarung 21, Vers 1. Offenbarung 21, ganz am Schluss. Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde verging, und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut ihrem Manne. Und ich hörte eine große Stimme von dem Stuhl, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Er wird regieren bis in alle ewigen Zeiten hinein. Auch sagt Christus selbst in Offenbarung 1, Vers 17 und 18, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Der Erste, der vor Grundlegung der Welt da war, der da ist und der da war und der da kommt. Jetzt verstehen wir, dass er auferstand, dass er wiederkommen wird in Herrlichkeit. Vielleicht müssen wir unser falsches Gottesbild korrigieren lassen. Unsere falsche Gottvorstellung. In Offenbarung 1, Vers 7, da steht, es werden heulen alle Geschlechter auf Erden. Ich habe mich gefragt, über was werden die denn heulen? Wenn Jesus wiederkommt, Freunde, sie werden heulen über ihr falsches Gottesbild. Sie haben sich ein ganz falsches Bild gemacht von Gott. Wie stellen wir uns Gott vor? Grundfalsch. A, der Erste. Wenn wir ein Wort verstehen wollen, wie das in 2. Mose 3, Vers 14 im Alten Testament. Das Wort habe ich lang nicht verstanden. 2. Mose 3. Vers 14. Wer möchte lesen?
Ich war zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, er hat mich zu euch gesandt.
So, wer versteht denn das Wort? Ich werde sein, der ich sein werde. Sag den Kindern Israel, wer ich bin, ich werde sein, hat mich zu euch gesandt. Das Wort habe ich lange nicht verstanden. Bis es mir aufgegangen ist. Das ist das rechte Gottesbild. Der da war und der da ist und der da sein wird. In alle Ewigkeit hinein. Einzelne prächtige Benennungen, wir können nicht alles aufschlagen, steht in Jesaja 44, Vers 6, in Jesaja 48, Vers 12. Jesaja 44, Vers 6, Kapitel 48, Vers 12. B. Er führt deshalb den göttlichen Namen der Lebendige. Das soll uns alle Furcht nehmen und allen Kleinglauben, dass wir gläubig sprechen mit David. In Psalm 54, Vers 8. Ich will deinem Namen danken, dass er so tröstlich ist. Der Name der Lebendige. Darum sagt Johannes in Vers 4, der Zweck seines Schreibens sei, dass ihre Freude vollkommen sei. 1. Johannes 1 im 4. Vers. Nun mein zweiter Abschnitt. Das sichtbar Erfahrene. Gleich zu Anfang seines Briefes stellt Johannes fest, dass er ein Recht zum Schreiben habe. Und zwar beruhe dieses Recht auf persönlicher Erfahrung. Das Leben, das vorhanden war, ist nun erschienen, ist sichtbar, betastbar, fühlbar, hörbar geworden. Vers 2 in unserem Text. Wie gut haben wir es, dass Jesus das Leben sichtbar wurde. In dem erschienenen Jesus wird das Vaterherz Gottes sichtbar. Sein nach uns Menschen verlangendes Vaterherz wird sichtbar. Von Jesus hat er seine Botschaft als Zeuge, der seinem Herrn gehört, gesehen, getastet hat, der ihn mit allen drei Sinnesorganen wahrgenommen hat. Sehen, hören, betasten. Drei Sinnesorgane. Es handelt sich also nicht um Gesichte, um menschliche Gedanken, um Vermutungen, sondern um Wirklichkeit. Versteht ihr, Johannes? Als Zeuge im Namen Gottes. Gehört, gesehen, betastet. Er sagt, er habe Christus gehört. Da erinnern wir uns, wie Johannes berichtet, was er gehört hat im Johannesevangelium. Da könnten wir allerdings auch einen Bibelkurs darüber halten, was Johannes gehört hat. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Hat alles gehört? Das hohe priesterliche Gebet, wie Jesus zum Vater gebetet hat. Hat Johannes gehört? Mitbekommen. Eine Frau sagte einmal einem Besucher, ich habe Christus hier. Dann legt sie ihre Hand auf die Bibel. Ich habe Jesus Christus hier. Da legt sie ihre Hand auf ihr Herz. Ich habe Jesus Christus über mir. Da zeigt sie nach oben. Ein wunderbares Zeugnis. Ich habe Jesus in der Schrift, in meinem Herzen und oben. In der Tat, Jesus ist das Wort des Lebens. Ein gläubiger Christ muss die Stimme des Herrn hören, auch persönlich hören. Er sagt als anderes, er habe Christus gesehen. Mit meinen Augen gesehen. Was wir beschaut haben, verkündigen wir euch. Zu einem bedeutenden Prediger hat jemand gesagt, heute hast du gesprochen, als kämest du geradewegs vom lebendigen Gott. Darauf hat der Prediger geantwortet, vielleicht war es so, dass er direkt vom lebendigen Gott kam, aus seiner Gegenwart. Wir können Christus im Fleisch nicht sehen, wie Johannes. Doch mit den Augen des Glaubens können wir auch heute noch wahrnehmen, auch heute noch wahrnehmen. Wenn wir heute Menschen fragen, warum glaubst du überhaupt? Woher hast du denn deinen Glauben? Da werden wohl die allermeisten sagen, wir glauben, weil wir so gelehrt wurden. Wir glauben, weil unsere Eltern so glaubten. Wir glauben, weil es so in der Bibel steht. Aber solcher Glaube hält nicht stand in den Stürmen der Zweifel und der Kämpfe. Ein neugeborenes Leben zeigt sich spürbar und hörbar und erkennbar. Lebensäußerungen sind da. Bei jedem Neugeborenen. Auf einmal schreit es in der Wohnung. Auf einmal lebt etwas in unserer Wohnung. Ein Neugeborenes ist da. Der wiedergeborene Mensch hat Lebensäußerung. Wirkungen sind sichtbar. Die dumme Rede, Gott ist tot, von der Theologin Sölle, konnte nur zustande kommen, weil Christus in seiner Christenheit nicht mehr sichtbar und hörbar wurde. In seinen Wirkungen. Dann bleibt nur eines spießbürgerliche Moral, hinter der kein Impuls steht, keine Lebensäußerung, ein bisschen Mitmenschlichkeit und ein wenig Humanität. Wir können verstehen, dass sich eine junge Generation von dem Spießbürgertum der Väter und Großväter abwendet. Das spießbürgerliche Christsein. Ich ging in meine Kirche und es langt. Das ist so das Spießbürgerliche. Damit fängt dann unsere Jugend heute nichts mehr an. Wir alle wissen, was Senden und Empfangen heißt. Da wird irgendwo gesendet, weiß ich wo. Und ich empfange es in meiner Wohnstube. Und dann gehe ich über die Straße und da kommt ein Mann. Und da sage ich, hast du die Sendung auch gehört? Sagt er, was, ich habe nichts gehört. Gar nichts habe ich gehört. Ja, da war doch die Sendung. Ich habe nichts gehört. Mensch, du spinnst. Ich habe doch nichts gehört. Merken wir das Senden und Empfangen. Auf das kommt es an. Wer noch nie etwas erfahren hat von Senden und Empfangen, der kann leugnen. Man hört nichts, man sieht nichts. Ihr lebt immer Wahn. Aber wer das Empfangsgerät einschaltet, erlebt, plötzlich sind Bilder da, von weit her, in meiner Stube, ich sehe, ich höre. Merken wir, nicht umsonst hat Jesus gesagt, dass er in Gleichnissen redet. damit wir mit unserem Gerät empfangen können. Deshalb redet er in Gleichnissen. Gleichnisse, die er aus seiner Umgebung genommen hat, um tiefe biblische Wahrheiten klar zu machen. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes, dass Jesus sendet und wir empfangen. So köstlich. Gesehen, gehört, gefühlt. Wir müssen eigene persönliche Erfahrungen machen. Wir glauben, weil wir innerlich in unserem Herzen etwas von ihm gesehen, gehört, gefühlt haben. Johannes war der Jünger mit den offenen Augen für alles Tieferliegende. Das Hintergründige hat Johannes gesehen. Hinter dem Menschen. Jesus sieht er. Das Wort des Lebens sieht er. Hinter den äußeren Ereignissen sieht er den Widerstreit zwischen Gott und dem Satan. Das sagt er auch in der Offenbarung. Ich hörte, ich sah. Der natürliche Mensch sieht nur das Vordergründige. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Dann sieht man nicht, was Gott will und tut. Die Hauptsache, das eigentliche Wesen, die unsichtbare Welt Gottes, bleibt so lange verborgen, bis er den Weg in die Gemeinschaft mit dem Herrn findet, betastet. Vielleicht darf ich da auch noch etwas sagen zu diesem betastet. Die drei Sinneswahrnehmungen, es genügt nicht, dass ich von Jesus äußerlich höre, lese, singe, sein Bild an der Wand habe. Genügt nicht. Ein Zeuge Jesu muss ihn innerlich erlebt haben. Das ist das Betastet. Du bist Wirklichkeit. Du bist ja da. Du umgibst mich ja. Ein ungläubiger Mann spottete, als ihm eine Frau ein Traktat gab. Da fing er an zu spotten und sagte, wissen Sie, mit dem Papierle, da fange ich gar nichts an, ich glaube nämlich nicht an Gott. Gott, das sei für ihn ein Wahn. Die Frau fragte ihn, ob sie ihm noch etwas sagen dürfe. Ja, sagte er, ihr habt Zeit. Also hören Sie mir mal zu, sagt die Frau. Ja, ich habe Zeit. Da sagt die Frau, ich bin seit 30 Jahren Witwe. Mein Mann starb und ließ mich mit 5 Kindern zurück, ohne Rente. Kein Mensch weiß, welche Trübsal über einen kommt in einer solchen Lage. Aber Gott half mir. Ich wurde auf den Tod krank. Ich bat den Herrn, lass mich doch meinen Kindern noch. Sie brauchen mich. Und da heilte mich Gott, der Lebendige. Zuweilen bin ich zum Herrn gegangen, wenn ich keinen Pfennig Geld mehr hatte. Und der Herr half mir wunderbar. Alle meine Kinder stehen im Glauben an Christus. Dann schaut sie den Mann fest an und sagt, mein Herr, wissen Sie mir etwas Besseres, was ich hätte tun können? Da gab der Mann keine Antwort. Wissen Sie mir etwas Besseres? Keine Antwort. Mein Herr, ich habe den lebendigen Gott erprobt und erfahren. Merken wir, betastet. Gott betastet. In dem Erproben Gottes, in dem Erfahren Gottes liegt eine unüberwindliche Kraft, die sich einfach nicht widerlegen lässt. Einfach nicht. Mit allen Vernunftgründen nicht. Es ist gleichsam das Betasten des Herrn. Wir sahen seine Herrlichkeit. Evangelium Johannes 1,14. Bezeugt er, wir sahen seine Herrlichkeit. Wir haben so viele Christen, die haben eine innere Tragkraft. Die bleiben in allen Proben und Anfechtungen fest beim Herrn. Weil sie wissen, mein Herr lebt. Dann haben wir Christen, die gehen seufzend und gedrückt ihren Pilgerweg. Sie klagen über schwere Verhältnisse. Über Menschen klagen sie und leben, als gäbe es keinen Heiland. Haben ihn nicht erfahren? Deshalb verkündigt Johannes diese Botschaft. Voraussetzungen, wir verkündigen euch, was wir erfahren, gehört, betastet haben. Was verkündigen sie denn? Die Botschaft des Evangeliums, die gute Nachricht. Zweitens. Die Botschaft als Wort des Herrn. Die Botschaft als Wort seiner Gnade. Apostelgeschichte 14, Vers 3. Die Botschaft des Heils. Die Botschaft als Wort vom Kreuz. 1. Korinther 1, Vers 18. Die Botschaft als Wort der Wahrheit, als Wort des Lebens. Und diese Botschaft kann nur verkündigen, wer die Kräfte erfahren hat, die Kräfte des lebendigen Gottes. Wir müssen zum Schluss kommen, unser Stund ist um. Die Kette der Gemeinschaft noch zum Schluss. Das kann kurz sein. Im Neuen Testament betont niemand eifriger die Notwendigkeit der Gemeinschaft als der Johannes. Da kommen wir noch dran. Johannes war fest überzeugt, dass Christen mit Gott und untereinander fest verbunden sein sollen und müssen. Kapitel 1, Vers 7. Wenn wir im Licht wandeln, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und nun redet er von einer Kette der Gemeinschaft. Der Vater hält Gemeinschaft mit dem Sohn. Der Sohn hält Gemeinschaft mit den Jüngern. Die Jünger halten Gemeinschaft mit uns bis auf den heutigen Tag. So bildet sich eine Kette von dem lebendigen Gott über Christus, über seine Jünger, bis zu uns. Feste Gemeinschaft. Alle, die an dem Herrn hängen, hangen auch aneinander wie Glätten. Halten zusammen in inniger Gemeinschaft. Einst fragte ein Gottesmann einen Bruder, mit dem er eng verbunden war: Wie lange ist es her, dass du keine Gemeinschaft mehr mit Jesus hast? Er sagt, jetzt bin ich aber erschrocken. So was fragst du mich? Dann macht er eine Pause. Und dann sagt er: Wenn du mich gefragt hättest, ob ich bete, dann hätte ich gesagt, ja. Aber jetzt fragst du mich, wie lange ich keine Gemeinschaft mehr mit Jesus habe. Das erschreckt mich. Dann steht er auf, verlässt ihn. Und dann kommt er wieder und sagt: Du, du hast mich in eine innere Not gebracht. Ich bin vor mir selber erredet. Es sind Tage und Wochen in meinem Leben, wo ich keine Gemeinschaft mehr mit dem Heilen gehabt habe. Ich habe wohl gebetet, so als Pflicht, aber wirkliche Gemeinschaft mit Jesus Christus, du hast mir einen großen Dienst getan. Ich möchte jetzt fragen, ist es auch bei uns der Fall, dass zwischen dir und Jesus kein herzliches Wort mehr gefallen ist, gesprochen worden ist? Schon lang nicht mehr. Ein herzliches Wort mit dem Herrn Jesus. Ohne innige Herzensverbindung mit Jesus gab und gibt es auch keine Gemeinschaft, keine innige Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. Wisst ihr, was die Frucht davon ist? Dass der Mensch sich zurückzieht von den Brüdern und Schwestern. Keine innige Verbindung mehr. Ich bleib für mich. Wenn die so sind und so sind, dann bleib ich ganz für mich. Ist die Folge, wenn man kein herzliches Verhältnis mehr zum Heiland hat. Dort liegt die Wurzel. Und das äußert sich dann in der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn versüßt mir alle Bitterkeit, auf dass eure Freude vollkommen sei. Freude ist das Wesen und der Kern des Christseins. Da freut man sich auch an der Gemeinschaft untereinander. Liebe zu Gott, Liebe zu den Nächsten. Dann geht eine Kraft aus von einem solchen Glauben. Martin Luther schreibt: Hört, was wir in Gottes Namen euch sagen, dass ihr sollt fröhlich sein, in Christo. Es ist kein lieblicher und angenehmer Opfer als ein fröhlich Herz, das sich im Herrn freut. So sagt Martin Luther. Christen sind nicht beschränkte, eng begrenzte Leute. Sie haben einen weiten Horizont und haben Herzerweiterung für den Bruder und für die Schwester. Sie werden wandern von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie schauen den, der von Anfang war. Wir wollen beten. Herr Jesus, erkläre selbst dein Wort und verkläre dich in deinem Wort als der Ewige, der da von Anfang war, als der Lebendige, der wiederkommen wird und unter dem wir unser Leben leben dürfen, in herzlicher Liebe, in festem Glauben und Vertrauen. Herr, gib uns das, dass wir mit Ernst singen können. Jesus, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier. Amen. Das sind 5 Vers.
Wir singen von Jesus, sei es der Weihung nach, er hat am Golgatha das Heil der Welt vollbracht. Der große Gott ist Herr und aller Herren Herr. Wir singen von
Wir wandeln mit Jesus.